dass die Sexualisierung und Objektifizierung, die diese große Tradition in unserer Gesellschaft hat, seit Anbeginn unserer Kultur oder unserer sprachlichen Kultur, dass wir darauf achten müssen, dass Frauen nicht als Objekte und Männer nicht als Macher dargestellt werden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was kann Werbung eigentlich? Nach einer kleinen, großen Pause geht's bei uns endlich weiter. Warum es diese Pause gab, erfahrt ihr vielleicht sogar bald in einer kleinen eigenen Folge. Aber bis dahin dürft ihr euch erstmal über Stevie Schmiedl freuen. Die habe ich schon Ende letzten Jahres getroffen. Deswegen sprechen wir auch noch über die Bundestagswahl zum Beispiel. Jetzt wisst ihr ja, wie es ausgegangen ist. Das heißt, ihr könnt es noch besser beurteilen und bewerten als wir. Sie hat Pink Stings 2012 nach Deutschland geholt und liest der Werbung seitdem die Leviten, aber arbeitet eben auch mit ihr zusammen, also mit uns. Und deswegen ist sie heute hier. Wir sprechen gemeinsam über die sexualisierte und objektifizierte Frau und den natürlich starken und machenden Mann und erklären, wieso so viele Frauen und eigentlich auch ganz viele Männer keinen Bock mehr auf diese Rollenbilder haben und wie wir in der Werbung endlich damit brechen können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Feedback könnt ihr wie immer bei Kollerebbe auf Instagram oder hier in den Bewertungen hinterlassen.
Mein Name ist Stevie Schmiedl. Ich habe Pink Stings gegründet, die reichweitenstärkste Organisation gegen Sexismus in der Werbung oder Sexismus generell, Alltagssexismus. Mache das seit 10 Jahren jetzt und seit 2 Jahren bin ich als Kreativdirektorin dabei und habe viel zu erzählen über Sexismus in der Werbung, wie sich das entwickelt hat in Deutschland und wo wir jetzt eigentlich hier stehen.
Sehr schön, darüber wollen wir auch heute sprechen. Oh Wunder, deswegen bist du genau die Richtige. Du hast schon über Pink Stings gesprochen. Vielleicht kannst du mal 3 Dinge sagen, damit die Leute, die euch nicht kennen, wissen, was genau ihr tut.
Wir sind die, die vor 10 Jahren die erste große, weltweit erste Demo gegen Sexismus in der Werbung am Brandenburger Tor inszeniert haben. Da haben Talkatronic und viele andere Interpreten waren dabei und haben Musik gemacht. Und wir waren ganz, ganz viele Menschen, die gesagt haben, uns nervt sexistische Werbung. Viele von den Plakaten damals, gegen die wir noch shitstormen mussten, die findest du heute gar nicht mehr in der Außenwerbung. Wir haben aber noch viel sexistische Werbung im Internet von kleinen Unternehmen, von Handwerk und Handel, gegen die wir vorgehen und wir machen Sensibilisierungskampagnen dazu. Das heißt, wir shitstormen nicht nur, sondern wir sind eigentlich diejenigen, die aufklären und die vor allen Dingen bunte, freundliche, nette Kampagnen machen, um zu sensibilisieren. Und wir vergeben den pinken Pudel, das ist der deutsche Glass Lion, das heißt der Preis, der mit Geschlechterrollenstereotypen bricht. Und wir haben die Werbemelderin, das ist das Pendant zum Werberat oder die Alternative. Wir kriegen 7-mal so viel Einsendungen wie der deutsche Werberat im Jahr. Und wir zeigen auf, was ist Sexismus, was nicht davon und haben verschiedene Kriterien dafür entwickelt, die sehr ähnlich sind wie die vom Werberat und sehr verständlich. Und auch da kann man dann auf einer Deutschlandkarte sehen, wo haben wir am meisten Sexismus in Deutschland, welche Unternehmen schalten die und was kann man eigentlich dagegen tun.
Du hast ja gerade schon so drüber gesprochen, wie ihr als Organisation zu Werbung steht. Was bedeutet Werbung denn für dich persönlich?
Oh, spannende Frage. Ich finde, Werbung ist erstmal ganz viel Spaß. Ich bin selbst ein kreativer Mensch und habe mir schon früher immer Werbekampagnen ausgedacht. Insofern, ich bin zwar Wissenschaftlerin geworden, aber gerade deshalb wollte ich ja auch was mit Menschen und Kampagnen machen. Werbung ist toll und ich bin jetzt nicht diejenige, die hier sitzt und sagt, Werbung muss verboten werden, um Gottes Willen. Und Werbung sollte auch möglichst viel Freiheiten haben. Auch deshalb haben wir das Gesetz gegen Sexismus in der Werbung erstmal zurückgezogen, das wir schon am Bundestag hatten. Werbung ist was ganz Tolles, Kreatives, aber Werbung trägt auch ganz viel Verantwortung. Da gehe ich mit Philipp Thomas, den Leiter von Cannes, vom Löwen, der selber gesagt hat, Werbung trägt Verantwortung und deshalb hat er auch den Glass Lion ins Leben berufen. In Deutschland wird es immer noch anders unterrichtet an den Schulen und Hochschulen. Da heißt es immer noch, Werbung sei rein Spiegel der Gesellschaft und das glaube ich nicht, sondern dass es ein Henne- und Ei-Symptomatik ist. Und dass wir letztendlich zum Beispiel jetzt, wenn wir an Gender-Marketing denken und wie Kinder immer mehr in rosa und hellblau aufgeteilt werden, das dient natürlich den Unternehmen ziemlich. Da muss alles doppelt verkauft werden. Und gleichzeitig ist die Nachfrage dafür aufgrund verschiedener gesellschaftlicher Veränderungen sehr groß. Also insofern müssen wir schauen, wo sitzt die Henne und wo das Ei. Aber trotzdem, genau, war das der Grund, warum ich Pink Stings gestartet habe, weil ich auf 90% der damals sehr neuen Ströer-Leuchtenfasssäulen in Hamburg eine Werbung von Germany's Next Topmodel sah, die wieder wahnsinnig objektifizierend war. Und das gerade zur gleichen Zeit, als der Bayerische Rundfunk eine Studie gerade rausgegeben hatte, wie stark Germany's Next Topmodel das Selbstbewusstsein von Mädchen schwächt. Und da habe ich mir das erste Mal als Wissenschaftlerin, die an der Uni tätig war, überlegt, wer kontrolliert eigentlich Werbung in Deutschland? Und wie kann es sein, dass wir diese Studie auf dem Markt haben, aber Hamburg trotzdem 90% der Flächen für GNTM freigeben darf? Wie funktioniert das? Und da habe ich einen Leserbrief geschrieben an die Zeit. Ich habe Anfrage an den Senat, Hamburger Senat gestellt, mich damit beschäftigt und schwupps bekam ich ganz viele E-Mails von Leuten, die gesagt haben, Mensch, wir brauchen doch mal so eine Initiative dagegen. Und so haben wir ziemlich radikal gestartet und mit sehr viel Protest und sehr laut. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Inzwischen sind wir viel moderater und viel freundlicher und sehr fluffig. Man kann sehr gut mit uns reden.
So wie wir heute.
Genau.
Du hast gerade schon diese Wechselwirkung Werbung, Gesellschaft, Werbung angesprochen. Wir wollen ja über beide Themen heute sprechen. Vielleicht starten wir erstmal mit der Gesellschaft, um dann zu schauen, was die Werbung eigentlich damit zu tun hat. Ja. Was würdest du Menschen sagen, die sagen, Feminismus brauchen wir nicht mehr, weil es gibt ja gar keinen Sexismus mehr?
Oh, wäre das schick. Super schick. Also selbst wenn ich sage, es ist sexistische Werbung nicht mehr, so viel von den großen Agenturen wie Kollerebbe und anderen und den großen Unternehmen zu sehen ist, ist wahnsinnig viel stereotype Werbung da. Das heißt, Mutti darf immer noch die kleine Klasse fahren und Papi den großen, coolen Wagen, den wir auch fahren wollen eigentlich. Und weiterhin ist er der Macher und wir sind ein bisschen Deko am Rand. Also da ist noch nicht so viel passiert und entschuldige bitte, wir wählen jetzt gerade einen neuen Bundestag und schaffen es vielleicht, die 70% Männer etwas runterzuschrauben. Selbst Frau Merkel hat sich jetzt erst entschieden, sich Feministin zu nennen nach 16 Jahren. Ich habe öfter wirklich vor ihr gestanden, auch in Berlin, und sie sagte, nein, also Feministin, nein, das wäre jetzt nicht das richtige Wort. Aber auch sie hat mal gesagt in einer Veranstaltung, als ich dabei war, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, sie sei da ziemlich allein an der Spitze. Und das sehen wir in den Unternehmen, wenn wir zum pinken Pudel einladen, in den Hamburger Werbeagenturen, dann sind das zu 90% männliche Geschäftsführer oder 95% sogar. Wir haben weiterhin wenig Frauen, die mitentscheiden. Wir haben unheimliche hohe Zahlen von sexueller Gewalt und Gewalt generell, die Frauen erfahren. Wir haben nach wie vor eine hohe Armut unter Müttern. Also die meisten Menschen, die Hartz IV beziehen, sind alleinerziehende Mütter. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet oder nicht. Aber insofern haben wir noch ganz, ganz viele Themen. Das sind nur einige davon, die wir noch angehen müssen. Und Sexismus betrifft auch Männer. Wir haben hohe Suizidraten, wir haben hohe Depressionsraten unter Männern. Wir haben Spielsucht und Alkoholgefährdung. Alkoholismusgefährdung, was hauptsächlich oder am meisten Männer betrifft. Und das liegt daran, dass Männer in der ersten Klasse schon weniger emotionales Vokabular haben als Mädchen. Das ist überhaupt nicht genetisch bedingt, sondern rein hat es mit der Gesellschaft und der Erziehung zu tun. Und gerade deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, dass Sprüche von Almdudler wie auch Männer haben Gefühle, Durst, haha. Ja, also dass wir da einfach sagen, okay, ja, witzig, aber das ist Sexismus. Das werten wir ganz klar als Sexismus in der Werbung. Jetzt kannst du sagen, oh, stell dich bitte nicht so an, Stevie. Aber genau das, dieses Männer können nicht mit Kindern umgehen. Hier Muttertagskampagne vor ein paar Jahren. Danke, Mutti, dass du nicht Papi bist. All das bedeutet, Väter sind zu doof dazu, die sollen sich gar nicht erst um die Kinder kümmern, aber auch die brauchen Care-Arbeit, nicht nur damit Mütter entlastet werden, sondern um an ihre Emotionen ranzukommen, damit ihre Söhne an Emotionen rankommen können und sie artikulieren können. Denn auch das ist Sexismus, wenn Männern immer erzählt wird, ihr seid zu doof dazu.
Ja. Wie würdest du denn, also habt ihr bei Pink Stinks für euch so eine Definition für Sexismus?
Sexismus ist Diskriminierung aufgrund von Geschlecht. Und bei Vorträgen zu Sexismus in der Werbung zeige ich immer ganz gerne die Beispiele dazu aus der Werbung. Und zwar ist Sexismus verschiedentlich gelagert für Frauen und für Männer, so wie ich eben sagte. Ein sexualisierter Mann in der Werbung ist selten eine Diskriminierung, weil wir in unserer Gesellschaft nicht das Bild dafür haben oder die Traditionen haben, dass Männer sexualisiert, objektifiziert und als Deko und ohne Meinung dargestellt werden. Für Männer sind eben andere Themen, Sexismus. Für Frauen ist Sexismus meistens einfach, weil das unsere Tradition ist, halb nackt sein, ein bisschen Deko am Rande sein, nicht wirklich ernst genommen werden, mit einem Produkt gleichgesetzt werden zu werden. Nenn mir die, weiß nicht, irgendein Produkt, Notenständer, Toilettenpapier oder Hundefutter. Ich kann dir die Werbung dazu nennen. Ich habe sie alle gesehen bei uns in der Werbemelderin. Also diese Blickfang-Werbung haben wir ganz häufig. Wenn wir aber eine andere Gesellschaft hätten, dann hätten wir vielleicht andere sexistische Bilder. Wenn wir eine andere Gesellschaft hätten, hätten wir vielleicht andere Diskriminierungen. Alles, was Ismus betrifft und alles, was gerade Sexismus betrifft, ist nichts, was für 100 Jahre oder 200 Jahre vielleicht in die Zukunft gelten muss, sondern eine Bestandsaufnahme von Machtgefällen, die wir heute erleben.
Würdet ihr sagen, also ihr kämpft ja so auch gegen klassische Rollenbilder. Ist das für dich dasselbe? Also fast Sexismus, klassische Rollenbilder, oder würdest du das nochmal so ein bisschen voneinander abgrenzen?
Das ist eine ganz spannende Frage, Jule. Also wir haben sexistische Werbung einerseits, ja, also das, was wir als sexistisch einordnen würden. Und wenn wir ein Gesetz gegen Sexismus in der Werbung hätten, müsste Richter oder Richterin sagen, diese Werbung kommt jetzt über Nacht weg. Das ist das eine. Das sind Kriterien für das einzelne Bild. Generell ist es natürlich sexistisch, dass wir Rollenbilder haben, die uns ganz festzurren in unserer Möglichkeit, uns zu entfalten. Das heißt, das Bild von, fängt schon klein an, Lillifee, die niedlich lächelt und durch die Gegend fliegt und allen was Gutes tut und auf jedem Shampoo für Mädchen ist ein süßes kleines Feechen, das sagt, kann ich dir heute was Gutes tun? Ja, also schon dieser Blick und dieser Augenaufschlag und so, ich bin nur für dich da. Das ist Sexismus. Und bei Jungs sind es dann meistens die Piraten, die kümmern sich erstmal um sich, um den nächsten Säbelschlag, um den nächsten Fußballkick. Also die gucken auch meistens nicht in die Kamera oder den Betrachtenden an, sondern auf ihren nächsten Schritt. Das ist ein Macher. Das ist natürlich Sexismus und trotzdem würden wir sagen, solange da nicht draufsteht, nur für Mädchen oder solange H&M-Unterwäsche weiterhin an Größe 36 verkauft wird, können wir nicht das einzelne Bild als sexistisch deklarieren. Wir können nicht der Firma sagen, du musst jetzt in jedem Bild für die nächsten 2 Jahre eine schwarze Frau in Größe 40 haben. Ja, das können wir nicht vorgeben. Deshalb ist das Einzelbild vielleicht nicht sexistisch, sondern nur Stereotyp bei uns eingeordnet. Das heißt aber nicht, dass wir einen Sexismus in der Werbung generell oder in der Gesellschaft haben.
Du hattest vorher schon den Begriff objektifizierend genannt. Vielleicht kannst du den einmal kurz erklären für alle, die nicht wissen, was genau das bedeuten soll.
Genau, also es ist so, dass Frauen sehr oft mit dem Objekt gleichgesetzt werden und gleich zum Verkauf mit angeboten werden. Wir haben dazu mal ein sehr schönes Poster gemacht mit dem CD Markus Abele, das hängt inzwischen in so vielen Bussen, von ganz vielen Gleichstellungsbeauftragten wird es für Busse angefragt und alles Mögliche. Das ist wirklich in Schulbüchern, ist das im Klett-Verlag schon öfter angefordert worden. Auf der einen Seite siehst du eine Frau in schönem BH auf einem Stuhl sitzen und dann BH 29,90. Auf dem nächsten, genau das gleiche Bild ist dann beschrieben mit Stuhl 199 Euro. In dem Fall, in dem eine halbnackte Frau im Dessous einen Stuhl bewirbt, ist das Objektifizierung, weil du fragst, was soll eine halbnackte Frau jetzt auf dem Stuhl bitte? Gerade in so einem Kontext, wo es einfach nicht passt, zum Beispiel im Büro oder so. Und ihr werdet lachen jetzt in großen Agenturen, wer macht denn sowas? Ihr glaubt gar nicht, das kriegen wir täglich eingeschickt. Oder du hast eben natürlich eine Bebilderung für BHs, Dessous, Erotika, auch Sextoys, die halbnackte Menschen zeigt. Ja Leute, da gehört das hin, das ist völlig in Ordnung. Und insofern ist Objektifizierung gerade, wenn sich eine halbnackte Frau um Notenständer, wie ich schon sagte, Klopapier oder Toilettenpapier, oder Hundefutter, genau, das sind meine 3 Beispiele immer, weil wirklich nicht Leute glauben, dass es das gibt, aber das gibt es alles. Irgendein Produkt windet. Das nennt man Blickfangwerbung, nennt der Werberat auch so. Und das sollte einfach heute wirklich passé sein. Wir kriegen so viel Handwerkswerbung, in denen Rohrwerbung, Rohrreiniger, ja, ich muss es gar nicht jetzt ausführen, aber das ist schon echt traurig. Und gerade da Frauen sehr oft eben nur als Sexualobjekte wahrgenommen werden, nicht richtig mitreden durften in der Vergangenheit, auf ihr Äußeres reduziert wurden, gibt es genug Frauen, die das nicht mehr sehen wollen.
Du hattest ja schon gesagt, Werbung beeinflusst die Gesellschaft und andersrum genauso. Also dass es eben so eine Wechselwirkung ist. Kannst du es nochmal ein bisschen genauer erklären?
Es ist so, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir viel erlebt haben an Feminismus. Es ist für uns immer noch nicht weit genug, aber es ist irrsinnig viel passiert. Meine Mutter durfte nicht arbeiten gehen, weil mein Vater es ihr verboten hat, weil er das bis 1977 auch durfte. Das heißt, wie weit uns bis 97 durfte man noch in der Ehe vergewaltigt werden. Also wir haben schon ganz schön viel aus dem Weg geschafft. Das heißt, dass jetzt eben auch eine Frau Bundeskanzlerin ist, für die musste übrigens erst das Wort erfunden werden. Also, ne? Bundeskanzlerin gab es bis dahin gar nicht. Das heißt, viele Leute denken, Mensch, wir haben doch schon alles geschaffen. Und gerade weil jetzt auf einmal Frauen in Hose ins Büro kommen und dann doch mal nicht mehr genau weiß, welches Pronomen man jetzt benutzen soll, haben viele Leute eine Sehnsucht zurück nach klaren Strukturen. Gerade deshalb verkauft sich Gender Marketing, denke ich, auch sehr gut. Das heißt, Omi und Opi wissen, Mensch, verdammt nochmal, ist alles wie bei uns in der Kindheit. Das Mädchen, wie ein Märchen, die wir früher vorgelesen haben. Mädchen kriegt Märchenprinzessin und Junge kriegt Ritterrüstung. Das ist ja unfassbar, ne? Dass wir immer noch mit diesen Sachen unsere Kinder spielen lassen. Und das funktioniert, weil es eine Ordnung gibt. Es wird immer schneller. Wir haben schwere Zeiten hinter uns mit der Pandemie und so weiter. Insofern ist alles, was Sicherheit gibt und Nostalgie schürt, gerade für Eltern, Großeltern, gern gesehen. Und deshalb ist es natürlich nicht nur die Werbung, die das Ganze selber lanciert oder auf den Markt bringt. Es ist natürlich da ganz klar, Studien zeigen, die Leute wollen das auch kaufen. Aber es wird natürlich auch ausgenutzt und bedient. Also große Unternehmen selber, da ist natürlich für uns naiv, von uns VerbraucherInnen sagen wir so, Mensch, ihr tragt doch Verantwortung, ihr macht doch furchtbar viel Geld und ihr müsst es doch besser machen. Natürlich der einzelne Geschäftsführer, meist männlich, sieht das natürlich anders. Der will, dass seine Leute bezahlt werden und möchte genug reinkriegen, damit die Familie, die er da angestellt hat, in Urlaub fahren kann. Das kann ich auch total verstehen und trotzdem müssen wir da irgendwo schauen, wo setzen wir an. Deshalb eben Henne und Ei. Natürlich haben die Unternehmen die Möglichkeit, auch zu gucken, wie können wir denn trotzdem gut und viel verkaufen und vielleicht doch an Geschlechterrollen, Stereotypen etwas schrauben. Müssen wir wirklich immer den Jungen auf den Bagger setzen, für die im Kinderspielwarenkatalog? Oder können wir da auch mal was anderes anbieten? Scout zum Beispiel habe ich gerade, ich habe eine Kolumne hier in der Hamburger Mopo und da habe ich Scout übelst gerügt für Sunny, den Ranzen fürs Mädchen und Alpha, das war vor der Pandemie wahrscheinlich die Namensfindung, für den Jungen, ne? Und dann war es eben so ein bisschen Roboter für ihn und für sie waren dann Blümchen und Bienchen. Ist ja auch für die Kinder. Bei Sunny, genau. Die hatten allerdings das war ein bisschen gemein von mir, sorry Scout, weil das Video dazu zeigte einen Jungen erstens of Color, also als Protagonist, das ist schon very advanced, der nicht klar als Mädchen oder Junge, der oder die, zu erkennen war. Also insofern war das ja schon mal ein Fortschritt. Und ganz unten sah man auch, dass man Sunny und Alpha auch in allen möglichen Designmöglichkeiten sich bestellen konnte. Das ist natürlich für die so ein feiner Weg raus, weil beworben werden dann doch Sunny und Alpha in den Klischees. Aber das zeigt auch die Schwierigkeiten von diesen Unternehmen. Sie haben irgendwo auch, spüren auch den Druck von Diversity. Und gleichzeitig funktioniert natürlich Gender Marketing noch. Insofern finde ich es auch spannend, was gerade passiert und den Druck, den alle verspüren. Und trotzdem freue ich mich halt über jedes Produkt und die Kreativität, die bewirkt, dass wir da alle zusammenkommen.
Ja, du hattest ja jetzt schon gesagt, vorher es gibt so diese großen offensichtlichen Fehltritte von eher kleineren Unternehmen im Handwerk zum Beispiel. Yeah. Und dann gibt es ja aber auch eher so subtileren Sexismus oder genau das, was du gerade beschrieben hast, wo man eigentlich schon versucht, was richtig zu machen, aber es doch irgendwie nicht so genau. Also kann man das strikt voneinander trennen? Wie sieht da, ich meine, du hast ja einen guten Überblick über Werbung aktuell. Wie sieht es da so aus? Weil ich glaube nicht, dass nur die Kleinen immer alles falsch machen und die Großen immer alles richtig. Da gibt es wahrscheinlich so breit gefächert. Kannst du da so ein Bild geben?
Was zu 99% in der Werbemelderin landet, sind tatsächlich leider Handwerksunternehmen und kleiner Handel, wo der Azubi sagt, Mensch, ich spare euch ein bisschen Geld, ich baue das mal selber. Und dann sagt auch noch der Chef, oh, zu meiner Frau gefällt das, das kann nicht sexistisch sein. Das ist leider so. Ne? Also da haben wir wirklich dann Susi von nebenan, die über die Autoreifen gelegt wird für die Kfz Stelle und dann, funktioniert das, denken die bei Klaus und Heinz. Ich finde das voll lustig. So. Guck mal, zum Beispiel C-Date. Ja, C-Date kann sich Ströer leisten.
Und weil?
Und C-Date wirbt in Hamburg, total spannend auch, das Sexismusgefälle in Deutschland. Also C-Date wirbt in Hamburg mit den Sprüchen, mein Bett kenne ich jetzt gut genug oder sowas, ne? Mit Junge und Frau. Also ich glaube, mein Bett habe ich jetzt genug gesehen oder irgendwas.
Ich trage ja auch nicht nur ein Paar.
Ja,
also,
genau. Okay.
Aber das habt ihr auch schon in Hamburg gesehen.
Genau, ne? Ja, also das gibt es in beiden Variationen für beide. Und gut, das mit den Schuhen ist natürlich wieder ein bisschen arg Klischee, aber im Großen und Ganzen geht es ja um ihre Sexpositive, auch wenn sie sehr normschön ist. Ja. Aber wir wollen jetzt mal nicht so streng sein. Sie sagt, du, ich habe mal Bock, ne? Die Pandemie war anstrengend genug, mal andere Betten zu sehen oder andere Schuhe zu tragen. So. In München, spannend, in München, bei der CSU, bei Herrn Söder, werben die mit Jungs wartet nicht bis zu den Wiesen oder so. Oder liebe Münchner wartet nicht bis zu den Wiesen. So.
Okay.
Das heißt eben ganz klar, da werden eher Männer angesprochen und es ist eben dieses Ich bin Objekt, ihr könnt mich haben. Also da wieder mit dem Produkt gleichgestellt, also ihr könnt sie haben. In Hamburg will sie haben und in München kann man sie haben. Gleiches Produkt, gleiche Werbeagentur. Total spannend. Ich weiß es eben nicht. Also wir haben es eben, es ist eben so, wir kriegen am meisten Sexismus dann eher auch aus dem Süden gemeldet. Mhm. Generell ist immer mehr Bedarf für Aufklärung und so weiter im Süden und Osten. Also wir hatten C-Date, genau. Mhm. Was haben wir denn noch so in letzter Zeit? Darf-Werbung dieses Jahr. Ich weiß nicht, wie es auch so aufgeregt hat. An den großen Screens, an den Straßen. Du fährst drauf zu und denkst, wie geil, die haben jetzt endlich alles richtig gemacht. Schwarze Hammer-Lady, total lecker. Entschuldigung, muss ich immer sagen, was sieht einfach so geil aus. Und geiler roter Dessous, also wirklich auch edel, nicht irgendwie billig oder so. Sie guckt, lacht, total selbstbewusst. Und sorry, Dove, Unilever, aber das haben die nicht so ganz hinbekommen in den letzten Jahren. Das waren immer weiße Frauen, die etwas beschämt und kichernd in weißer Unterwäsche da standen. So, ja, ja. Ich bin halbnackt. Und es ist wirklich nicht so empowering. Also, genau, es war nicht so empowering, weil uns das auch nichts bringt. Ne? Vor allem die Wäsche will auch keiner haben. Aber wenn du wirklich da jemand hast in Größe 42, die sowas von lecker, toll aussieht und dann auch noch so selbstbewusst lacht und einfach für eine Bodylotion werben darf, denkst du, new standard. Mhm. Übrigens, Pinker Pudel 2019 ging an Everground für Opel New Standard Evolved, weil sie einfach neue Standards gesetzt haben. Cool. So, jetzt dachten wir, neue Standards gesetzt, dann fährst du ran an das Plakat, dann steht da, Body Shaming muss aufhören. Und du denkst, aber hakt's jetzt komplett, weil ihr habt doch gerade alles richtig gemacht, dann macht ihr ein Label drauf, diese Frau wird normalerweise geschämt, die ist ja auch ein bisschen dick. Aber ja, wisst ihr was, wir haben sie hier aufs Plakat gesetzt und wenn ihr alle nur ordentlich Bodylotion benutzt, dann ist alles gut und kriegen wir jetzt bitte den Nobelpreis dafür.
Mhm. Ja.
Und H&M hat das Gleiche gemacht mit Paloma Alsasser, die ist die ist ins Wasser gesprungen und dann so diese ganzen Hate-Kommentare und das ist so, wieso darf die bitte nicht einfach ins Wasser springen und einfach mit ein paar anderen Beauties?
Ja, ja.
Weil ganz ehrlich, wir sehen alle geil aus mit ein bisschen Puder und ein bisschen Glamour.
Ja.
Hinter dir ist die Echt-Jetzt-Kampagne, die Walle hat uns 1000 Flächen in 7 Großstädten gegeben in Deutschland.
Mhm.
Und da haben wir diese Echt-Jetzt-Kampagne gehangen. Hat auch Markus Abele fotografiert, wo super hübsche Ladies aus unserem Umfeld, die alle um die 50 sind und alle nicht so wahnsinnig Größe 36 und auch mal hier und da einen Dehnungsstreifen haben, die hat er so schön einfach selbstbewusst in Szene gesetzt und Horizont schrieb dazu nur, warum müssen eigentlich die kleinen Pink Stings das machen? Das sieht so geil aus. Also das ist total möglich und ich glaube, es viele Frauen, 80% der Waren und Dienstleistungen in der westlichen Welt werden von Frauen konsumiert. Gebt denen doch diesen geilen Scheiß, weil die sind so weit. Und das Problem ist, höre ich immer wieder in Agenturen, dass die Unternehmen, die gerade die männlichen GFs dort, denken, dass das nicht ankommen würde. Weil sie zu Hause eine Frau haben, die eher nicht arbeitet, eher fürs Häusliche zuständig ist und Soziale. Und sie sich nicht vorstellen kann, dass irgendeine Frau da draußen wirklich auch die S-Klasse fahren möchte.
Ja, ich glaube vor allem, das sind sicherlich auch GFs in Agenturen, definitiv. aber vor allem auch, glaube ich, in großen Unternehmen, in so Familienunternehmen, auch GFs, auch eben männliche GFs, die da sitzen und so ein Bild.
Entschuldigung, haben. Das meinte ich. Ich wollte jetzt nicht die CDs nur dafür verantwortlich machen, sondern eben gerade die,
so die Kunden.
Die Kunden,
also wenn genau, wir jetzt aus der Agenturperspektive sprechen, sind eher die KundInnen in dem Fall, die Kunden, die, die da problematisch sind. Was würdest du denn raten, wie kann man, also wenn man so einen Kunden hat, mit dem man irgendwie da sprechen möchte, wo man sagt, so, wir müssen nicht sofort mit Doppelpunkt gendern, aber vielleicht überlegen wir uns mal das, wie man das angeht.
Das kann man ja wirklich schon auf die FDP verweisen, ne? Also die gendert ja inzwischen und hat ein Feminismus-Statement und die machen das so schön geschickt, das muss ich echt mal loben. Mhm. Da steht auf ihrer Seite, wir sind doch das Land der Denker und Tüftlerinnen. Und das zeigt doch schon, wie Mainstream es geworden ist und wie viel mehr Zielgruppe man erreichen kann oder andere Zielgruppen, indem man das zu leicht verändert. Und ich denke, was wir gerade bei Pink Sticks machen, wir machen eine Broschüre für die Handelskammer, damit wir euch Agenturen da unterstützen mit Vorher-Nachher-Cases. Also weil wir gerade mit vielen tollen Hamburger Werbeagenturen wieder an einem Projekt arbeiten, um Werbung vorher-nachher zu zeigen. Wie kann es geiler gehen? Wie kann es eben viel besser verkaufen? Weniger sexistisch und stereotyp. Und um da eine Broschüre zu haben. Und so versuchen wir euch zu unterstützen. Aber generell, denke ich, ist es so wichtig, die Moodboards präsent parat zu haben, die einfach zeigen, wie andere große Werben, was einfach schon Mainstream ist. Und da ist ja H&M generell auch zum Beispiel diejenigen, die auch sagen, nee, wir müssen eben auch das Mädel in Größe 44 und mehr ansprechen. Wir müssen auch die of Color ansprechen und so weiter. Also da passiert ja schon ganz viel.
Also aber ich Positivbeispiele.
Positivbeispiele, aber das ist natürlich, ich weiß, dass man sagt, wir wollen nur den Kunden zufriedenstellen, aber letztendlich geht es ja auch darum, gut zu verkaufen. Natürlich in manchen Segmenten ist das ganz Klassische auch noch gewünscht, aber ich denke, es gibt genug Segmente, wo man ein bisschen weiter die auch anhand der KPIs beziehungsweise an dem, was man erreicht, mit der Werbung zeigen kann, guck mal, wir können das doch noch viel geiler machen.
Ja, und ich glaube vor allem auch, dass man Männer nicht unbedingt, also ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Trugschluss, dass alle denken, dass man Männer sofort verliert, wenn man nicht die Frau im Bikini auf dem Stuhl zeigt, um den Stuhl zu verkaufen. Mhm. Und dass Männer von feministisch angehauchter Werbung, sage ich jetzt mal, abgeschreckt sind. Das entspricht nicht der Realität. Ich habe meine Bachelorarbeit zu dem Thema geschrieben.
Oh, wow,
über Female Empowerment Advertising und habe natürlich in einer ganz kleinen Gruppe, aber so ein bisschen geschaut, wie reagieren Männer und Frauen unterschiedlich auf diese Werbung. Und es ist nicht so, dass Männer, also ich glaube, viele Männer haben gar nicht, oder ich glaube nicht, ich weiß aus dieser Studie eben, dass viele Männer gar nicht das Gefühl haben, dass es sie unbedingt anspricht. Das heißt, es ist ihnen entweder egal, das heißt, man verliert sie nicht damit, oder sie finden es sogar gut.
Ja.
Und man gewinnt dadurch ja die Zielgruppe Frauen, die man sonst immer außer Acht gelassen hat, auch noch dazu. Also eigentlich ist es für keinen Verlust. Und ich glaube, das ist so ein Argument, das man auch bei Unternehmen anbringen muss.
Super toll, ganz großartig. Ja. Vor allen Dingen, ich meine, wenn man sich die nachkommenden Zielgruppen anschaut, gesamt Fridays for Future ist feministisch, auch die Männer und gendern.
Ja.
Ne? Die ganzen Jugendkulturen, okay, Junge Union ausgenommen. Aber ansonsten ist es einfach so, dass, dass selbst in der Landjugend es langsam ankommt, dass feministisch cool ist. Ne? Dass wir letztendlich auch die BTS, ich meine, BTS ist ein Massenphänomen und BTS ist nun Feminismus pur.
K-Pop-Band.
Oh, Entschuldigung, wie? Ich kenne BTS, ne? Ich komme ohne BTS zu Hause gar nicht mehr aus. Ich habe zwei Töchter, ich gebe es so im jugendlichen Alter. Aber I Purple You, sagen sie immer, ne? Also ich lila dich und lila ist ja nun die feministische Farbe und BTS sind die allergrößten. Michael Jackson kann sich da ganz hinten anstellen aus meiner Generation. Die haben alles überholt an Plattenverkäufen, was es gibt. Haben gerade vor der UNO gesprochen, also die sind auch noch super Mainstream und akzeptiert. Also, ja.
Da passiert viel.
Total.
Wenn da auch so viel passiert, auch generationsmäßig, kannst du so ein Resümee ziehen aus, was du früher gesehen hast und was du jetzt siehst? Also wie würdest du sagen, hat es sich auch verändert?
Unglaublich stark. Also ich habe bei Scholz & Friends einen Vortrag gegeben neulich bei der Queer-Gruppe und war völlig begeistert, dass es sowas überhaupt gibt inzwischen. Also gerade in den Agenturen finde ich, wie gesagt, in den großen Agenturen hier in Hamburg und Berlin erlebe ich eben ganz, ganz viel tolle Veränderungen. Wir müssen auch ganz selten noch sexistische Plakate. Okay, das letzte bei Scholz und Friends jetzt die Helmkampagne. Die war ja nicht sexistisch.
Die auch Helmkampagne? Ganz,
die Helmkampagne mit GNTM. Mhm. Looks like shit, but saves my life. Das ging um Radhelme, Fahrradhelme.
Okay.
Es ist nicht sexistisch, ein Mädchen im Dessous auf dem Bett mit einem Helm drauf zu zeigen, weil die kann auch in diesem Dessous heutzutage auf dem Rennrad zu sehen sein. Ja, das ist einfach Lifestyle. Es hat total genervt, und so konnte man auch nicht sexistisch einordnen, aber es hat total genervt, dass sie es mit GNTM gemacht haben, weil GNTM natürlich wirklich, ne, also nachhaltig das Selbstbewusstsein von Mädchen schädigt und ihr Körperbewusstsein. Wie gesagt, also große, große Fauxpas sehen wir nicht mehr, zum Glück. Wir haben allerdings überhaupt keine Abnahme an sexistischer Werbung aus diesen kleineren Bereichen. Und das fällt ja auf die große Werbung zurück. Denn wenn die Verbraucherin in Hintertupfingen weiß nicht, wer Kollerebbe ist, die hat keine Ahnung, wer Jung von Matt oder Scholz und Friends ist. Die sieht einfach nur, diese Werbung ist einfach furchtbar, die muss weg. So, Entschuldigung, andere Stimmlage.
Ja.
Auch die junge Frau, die sagt, Werbung ist einfach scheiße. Und deshalb fällt diese Werbung auf euch alle zurück. Also insofern ist gut zu sehen, dass die großen Agenturen sich bewegen, und jetzt muss es einen Trickle-Down-Faktor oder eine Bewegung von den Großen hin zu den Kleinen geben. Also es muss eine Zusammenarbeit da sein. Also ihr müsst zeigen, ey, wir holen euch ins Boot. Wir haben Bock, dass auch ihr geilere Werbung macht und mehr Erfolg habt. Also die Verkaufsargumentation muss da sein. Und weil wir da so Bock drauf haben, wird der nächste pinke Pudel, unser deutscher Glass Lion, ein Workshop-Preis sein. Das heißt, wir laden Agenturen ein, sich mit ein bisschen Test the West, nannte man das früher, für die Zuhörer in meinem Alter, um die 50. wir laden euch ein, euch mit kleinen Handwerksmenschen, die selber Werbung wahrscheinlich noch bauen oder kleineren Agenturen zusammenzusetzen und diese Werbung in 2 Stunden umzuarbeiten. Und das geilste Resultat bekommt einen pinken Pudel.
Jetzt hast du ja gerade den pinken Pudel schon so schön erwähnt.
Genau.
Dieses Jahr habt ihr den ins Ausland verliehen, glaube ich.
Ja.
Das erste Mal.
Ja, Saatchi und Saatchi. Tut uns echt leid.
Und wieso?
Es
also wieso tut sich Deutschland so schwer?
Es ist ja nicht so, dass es nicht mehr Diversity gibt. Ja, jede VHV-Versicherung macht inzwischen in Diversity. Aber in der ganz großen Meisterklasse, also ich meine, Kollerebbe sehen, wenn es zum deutschen Werbefilmpreis geht, hast du das Gefühl, ne, Kollerebbe ist jede zweite Einsendung. Also die da ausgestrahlt wird.
Mhm.
Aber da, so richtig in der hohen, hohen Meisterklasse, da war dann dieses Jahr nicht so viel. Letztes Jahr war mehr.
Mhm.
Da haben wir Bertha Benz ausgezeichnet für Mercedes-Benz zum Beispiel und DFB Frauen für Commerzbank. Toller Film von Think.
Mhm.
Da waren Anthony Garage hat den anderen gemacht. Aber dieses Jahr waren wir ein bisschen enttäuscht. Wir haben aber Serviceplan einen Trostpreis gegeben, einen pinken Chihuahua. Ich hoffe, die haben sich gefreut. Es war wirklich nicht als Veräppelung gemeint, sondern wirklich ernsthaft, weil die sehr süß eine Lidl-Kampagne gemacht hatten mit einem kleinen Jungen. Oh Gott, war es Penny oder Lidl?
Penny.
Penny, ne?
Ja, Service-Plan.
Der Film war so süß, dass ich die Marke nicht erinnern konnte. Das ist nicht gut.
Hat richtig gut funktioniert.
Genau, aber der kleine Junge hat einen Care-Moment, also einen sorgenden Moment in dem Film. Und das ist schon mal der Beginn einer großen feministischen Karriere für diesen kleinen Jungen, beziehungsweise für Service-Plan.
Und Penny.
Und deshalb der pinke Chihuahua, der gerne ein Pudel werden möchte, wenn er groß wird. Also große Unterstützung von uns. Und
da, noch mehr,
da ist noch mehr drin.
Noch mehr.
Und wenn der
Männer.
Pinke Pudel Workshop Preis nächstes Jahr vergeben wird, dann natürlich auch der Pinke Pudel Classic. Insofern schauen wir und hoffen ganz, ganz doll auf bessere Einsendungen jetzt in nächster Zeit.
Wenn wir schon dabei sind, es gibt eine Goldrunde in diesem Podcast. Den machen wir sonst eigentlich immer. Machen wir Goldrunden in Agenturen, weil wir wollen ja ganz viel Gold gewinnen.
Ja.
Was würdest du denn jetzt aktuell, auch wenn ihr jetzt dieses Jahr keine deutsche Kampagne ausgezeichnet hat, was wäre dann in dieser Goldrunde dein aktuelles Positivbeispiel für Werbung, die geschlechtergerecht ist und dich da voll überzeugt? Das kann auch was Älteres sein, also einfach was du sagen würdest, das ist so ein Hero-Case, den sollte jeder kennen, den sollte sich jeder angucken und ein Beispiel daran nehmen.
Oh, es ist furchtbar, da kann ich nur pinke Pudel-GewinnerInnen aus den letzten Jahren. Genau, also ich finde, ein Favorit von mir war wirklich der DFB-Film von Commerzbank. Wir haben keine Eier, wir haben Pferdeschwänze von die DFB-Frauen, die gesagt haben, du kennst unseren Namen nicht. Nee, wir haben ja auch nur 3-mal Weltmeisterschaft gewonnen. Nee, übrigens, das waren 7-mal. Mhm. Der war irre, irre frech und trotzdem hat genau das richtig super funktioniert. Und ich glaube, auch jeder, der Feminismus doof findet, findet diesen Film toll. Und das ist genau das, wie es sein sollte. Pinkstings versucht genau das Gleiche mittlerweile. Wir versuchen wirklich, die Menschen zu erreichen, die noch nicht sensibilisiert sind. Wir müssen nicht in der eigenen Blase spielen. Die eigene Blase darf uns auch gerne mal doof finden. Wir wollen unbedingt die Menschen erreichen, die wirklich von Feminismus profitieren können. Und wenn das Werbung kann, dann ist das absolute Meisterklasse. Und dazu gehört natürlich jede sogenannte Plus-Size-Werbung. Furchtbares Wort, sollte dringend weg. Mhm. Aber Werbung, die einfach normale Körper zeigt, 2% der Frauen in Deutschland haben Größe 34 bei einer Körperlänge von 1,76, also GNTM-Potenzial. Mhm. Leute, das ist nicht normal und Plus-Size ist nicht irgendwas drüber, sondern das ist Größe. Ja. Ne? Also wenn wir schon Größe 40 wäre schon oder 38 wäre schon der Wahnsinn.
Ja.
Zeigt uns doch bitte normale Menschen.
Ich mache mal schnell noch den Hinweis auf unsere Podcast-Folge mit Melodie Michelberger. Hm. Da haben wir genau über dieses Thema nämlich gesprochen, Körper in der Werbung.
Ja.
Glaubst du, warum tut sich die Werbung immer noch so schwer? Ich meine, ich habe jetzt schon das Gefühl, so du sagst, du bist mit den großen Agenturen in Kontakt, da passiert viel, trotzdem gibt es Mediamarkt, trotzdem gibt es...
Du, wir haben so ein paar Urgesteine unter den CDs in Hamburg. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Und die kann ich sogar ein bisschen verstehen. Mhm. Ja, das sind Genies, wirkliche Genies. Die haben geilen Kram gemacht in ihrem Leben. Die haben wirklich viele Preise abgesahnt, weil die richtig schnell denken. Die sind auch leicht wahnsinnig. Und ich kann das total feiern, absolut. Mhm. Und die haben einfach keinen Bock auf Beschränkungen. Die müssten ihre Privilegien auch nie angucken. Die sind da und die würden sie auch als solches gar nicht wahrnehmen, weil sie vielleicht aus einem kleinen Dorf in Baden-Württemberg gekommen sind und sich, ich nenne keinen Namen, und sich ganz, ganz weit hochgekämpft haben. Und es richtig schwer hatten. Ihre Eltern immer scheiße fanden, dass sie in die Werbung wollten. Die sollten eigentlich Jura studieren. Und auf einmal, endlich sind sie fetter CD bei einer großen Agentur und kriegen immer noch Preise. Und jetzt kommt so eine anstrengende Feministin und will von denen, dass sie bestimmte Sachen beherzigt. Ey, die soll, ne? So einfach weg, weil die wollen spielen. Die wollen einfach spielen. Und die wollen einfach das spielen, was funktioniert hat und in ihrem Leben immer funktioniert hat. Und die sind vielleicht auch schon so ausgebrannt, ehrlich, dass sie einfach es nicht mehr schaffen, sich hinzusetzen und diese Kritik anzuhören. Aber die auch eben viel sagen und viel Macht noch haben in den Agenturen. Und ich glaube, dass es ein Generationsding sein wird. Ich glaube, wenn die abdanken, wird es auch schon mal eine Runde einfacher. Ich glaube, die haben noch so 5 bis 10 Jahre.
Okay, wir gedulden uns noch ein bisschen.
Aber, und da wird sich auch nicht viel verändern. Schätze ich jetzt mal so ein bei denen und um sie rum. Und die Frauen an ihren Seiten, die sich mit ihnen hochgekämpft haben, die ganz, ganz wenigen, die immerhin schon Doppelnamen tragen oder so, also die schon so ein bisschen was Feministisches für sich mitgenommen haben, die haben sich meistens hochgekämpft an der Seite der Jungs mit den gleichen Witzen, weil sonst hätten sie es nie geschafft. Das war bitterhart. Und wenn du nicht mit den Jungs gesoffen hast und die gleichen Witze und die sexistischen Witze ertragen hast und immer gesagt hast, die anderen Frauen, die stellen sich so an, dann wärst du da auch nicht hingekommen. Ich spreche jetzt über die Riege der 55-Jährigen ungefähr. Mhm. Und ich denke, dass es da ganz schwer ist, da ein Umdenken zu bewegen. Also ist es jetzt an eurer Generation, die da anders... Aber ich glaube, dass wir dieses Verständnis irgendwo auch brauchen, weil sonst können wir gar nicht mit denen reden.
Ja.
Und das ist das eine Problem. Das andere, was wir angesprochen hatten, dass man mit Unternehmen zu tun hat, in der die auch hauptsächlich männlich, hauptsächlich älter sind und die wirklich glauben, dass die Gesellschaft noch so funktioniert. Und das kann ich total verstehen, weil ich werde jetzt 50 dieses Jahr, ich lasse mir immer von meinen InfluencerInnen und so weiter um mich rum die Jugend erklären und von meinen Kindern und denke immer so, echt? Das findet ihr geil? Okay, alles. Also es ist so. Und ich meine, ich muss mir das hier jeden Tag eingestehen, dass ich echt alt werde. Aber das ist ein Generationskampf.
Ja, total. Also ich glaube auch, was da so ein bisschen hilft, ist, also was du gerade meintest, ist, glaube ich, ein mega wichtiger Punkt, der für viele WerberInnen, glaube ich, einfach ein Thema ist, dass man Angst hat vor Beschränkungen und Angst hat irgendwie, die geilen kreativen Sachen nicht mehr machen zu können.
Dass man auch keine Lust hat, ständig zu hören, wie man dabei wehtut und dass man einfach raushauen will, verstehe ich auch. Und trotzdem ist es so wichtig, dass jüngere Generationen das auf dem Schirm haben, dass Leute wirklich diskriminiert werden und andere natürlich auch sehen, dass man Zielgruppen einfach nicht mehr mitnimmt, weil es ganz schön viele geworden sind.
Und ich glaube vor allem auch, dass es ja eigentlich, wenn man diese Herausforderungen, also wenn man witzig ist und dann auch noch niemanden verletzt, das ist eine viel größere Herausforderung. Der Witz muss viel cleverer vielleicht am Ende des Tages sein. Ja. Aber es ist ja auch eine geile Herausforderung, eben, zu sagen, ich will witzig sein, ich will irgendwie was Smartes machen, aber ich will dabei auch niemanden verletzen.
Genau.
Und das ist Feld, in dem wir spielen. Aber
guck mal IKEA-Werbung oder so an, ne? Die so viel, entschuldige bitte, Prolls mitnimmt, von dem man denken würde, die würden jetzt nur sexistische Werbung witzig finden. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Also so die, wenn du wie vorhin sagtest, dass gar nicht so viele Männer sich von sexistischer Werbung angesprochen fühlen, aber doch von witziger sich alle angesprochen fühlen. Ich glaube, in England funktioniert das deshalb besser. Also in England nehme ich ganz selten sexistische Werbung wahr, weil Sprachwitz so viel einfacher ist und sowieso die Briten natürlich viel mehr Humor haben, weil die sich über sich selber witzig machen können, auch lachen können. Und das fehlt hier natürlich, aber es würde uns so gut tun, wenn wir davon mehr hätten.
Aber glaubst du nicht, dass genau das Gegenargument ist, dass Feministinnen nicht über sich selbst lachen können?
Ich kann das hervorragend. Also ich bin, ne, ich kann auch gerne einsehen, wo ich Fehler gemacht habe in der Karriere von Pink Stings. Ich kann sehr gut sehen, wo Sachen echt, wo wir in die Sackgasse gelaufen sind. Finde ich völlig okay. Natürlich, alle haben wir unsere Begrenzungen und fühlen uns mal auf den Schlitz getreten. Aber ich bin ja Britin, also nein, aber
du kannst über dich
selbst. Nein. Es ist schon wichtig, das auch zu trainieren.
Was sagst du zu so Pinkwashing-Vorwürfen? Also beachtet ihr das auch, wenn ihr Werbung prämiert zum Beispiel? Guckt ihr, was die Unternehmen auch wirklich?
Nein, also machen? Ich denke zum Beispiel, die Opel-Werbung war ein ganz klares Pinkwashing, also Pink as Pink Can.
Ja.
Das ist dann eben so. Ich meine, Leute tragen Feminismus-T-Shirts, ohne dass sie das und das und das beachten. Wollen wir da so streng sein wirklich? Also sind wir nicht froh, dass es das überhaupt gibt?
Ich habe noch eine Frage, die wirklich darum geht, dass wir praktische Tipps an die Hand geben können. Gibt es Fragen, wo du sagen würdest, die können sich Werbeschaffende in diesem Kreationsprozess stellen können, um zu überprüfen, ist diese Werbung sexistisch?
Wir kriegen wirklich öfter Anfragen dazu. Und ich habe noch nie Zeit gehabt, das wirklich so aufzuschreiben. Wir haben immer wieder wirklich tolle Marken und tolle Produkte, die kurz vor Launch zu uns kommen und sagen, ups, wir haben gerade gehört, es könnte sexistisch sein, haben noch nie drüber nachgedacht.
Könnt ihr mal
drüber gucken. Mhm. Ich glaube, wenn was drin sein muss in irgendeiner Form, ist, dass die Sexualisierung und Objektifizierung, die diese große Tradition in unserer Gesellschaft hat, seit Anbeginn unserer Kultur oder unserer sprachlichen Kultur, dass wir darauf achten müssen, dass Frauen nicht als Objekte und Männer nicht als Macher dargestellt werden.
Du hast ja gerade gesagt, viele Unternehmen fragen euch. Und ich glaube, oder viele Agenturen kommen auf euch zu. Und ich finde, das ist ein Punkt, den ich selbst auch nochmal highlighten will, weil ich glaube, es ist super wichtig, dass wir als WerberInnen auch manchmal uns eingestehen, dass wir uns nicht mit allem ganz gut auskennen. Deswegen gibt es unter anderem diesen Podcast, weil wir uns mit ExpertInnen zusammensetzen wollen.
Ja.
Aber dass wir auch sagen, wir machen ganz viel Marktforschung und es ist uns ganz wichtig, was KundInnen sagen.
Ja.
Genauso müssen wir auch sensibel dafür werden, wenn wir selber nicht sind, wenn wir selber nicht sensibel genug sind. Das können wir gar nicht abbilden. Wir können nicht jede marginalisierte Gruppe irgendwie abbilden.
Ja.
Deswegen finde ich es aber wichtig, dass wir uns eingestehen, wir kennen uns nicht mit allem aus. Wir fragen einfach mal andere.
Ja,
und sich Expertise von außen reinzuholen, wenn man sich nicht sicher ist. Also das ist jetzt bei Sexismus, hoffentlich sitzen da ein paar Frauen in Agenturen, die sagen können, vorsichtig. Und dann kann man bei euch nochmal nachprüfen. Aber gerade wenn es um so Themen wie Rassismus geht oder irgendwie Transfeindlichkeit und so weiter und so fort, dass man da guckt, dass man sich irgendwie externe mit reinholt, finde ich einen super wichtigen Punkt. Und da müssen wir, glaube ich, auch als WerberInnen mutiger sein, zu sagen, wir wissen es gerade nicht, was sagt ihr eigentlich? Wir brauchen da eure Expertise.
Ja.
Dann würde ich jetzt mal abschließend meine Frage noch stellen.
Ja, gerne.
Der Podcast heißt ja auch so, was kann Werbung denn eigentlich gegen Sexismus und klassische Geschlechterrollen tun?
Alles. Also Werbung kann wirklich alles. Werbung, ich kenne das, ich meine, jeder kennt das. Jedes Jahr guckt man irgendeine Werbung, die neue Schuhsaison kommt raus und denkt so, ey, Alter, no way, ihr kriegt mich nicht. Nie ziehe ich das an. Forget it. Ja? Ende des Jahres kaufe ich mir so ein Teil, weil ich die Bilder so oft gesehen habe. Werbung kann alles. Also die Bilder da draußen prägen uns. Die Bilder da draußen zeigen uns ganz klar, wer wir sein sollen und wer wir sein wollen. Werbung kann uns wahnsinnig glücklich machen, indem wir nicht uns ständig vergleichen, sondern gerade konsumieren, weil wir bestätigt werden. Und ich denke, dass dieser Ansatz viel zu wenig bedacht wird, dass dieses krasse, komm, das können die nie erreichen, das klatschen wir denen vor, das wandelt sich gerade. Da haben viele, viele Leute keinen Bock mehr drauf. Und Werbung kann uns dieses Gefühl geben, ey, ihr seid super cool, so wie ihr seid. Und wir geben euch Raum und Sichtbarkeit. Und darauf hoffen wir. Und wir sind immer gerne hier, um das mit euch weiter voranzubringen.
Was kann Werbung eigentlich? Erscheint jeden ersten Montag im Monat und ist eine Produktion von Jule Fuhrmann mit Unterstützung von Kolle Rebbe. Vielen Dank an Linda, Natascha, Katharina, Klaas und Thomas. Musik produziert von Martha.